Da kann es zu allen möglichen Formen von Gewalt kommen. Und wo ich schon sage, dass wir hier ein großes Thema haben, das ist eben die Frage, wie die Fälle aufgearbeitet werden und ob sie am Ende auch wirklich aufgeklärt werden und verfolgt werden. Also das ist auch was, was wir bei uns in der Forschung sehen konnten, dass Betroffene entweder gar nicht die Erfahrung, die sie gemacht haben, anzeigen, also dass sie schon von vornherein die Befürchtung haben, sie können das alles gar nicht beweisen, was ihnen passiert ist. Teilweise wird ihnen auch von Anwälten abgeraten, die Tat anzuzeigen, sodass es dann gar keine rechtsstaatliche Verfolgung von solchen Fällen gibt. Oder selbst wenn sie dann Anzeige erstatten, werden die allermeisten Fälle, also über 90%, werden eingestellt. Also die werden gar nicht vor Gericht angeklagt. Und da haben wir in Deutschland doch ein großes Problem, dass eben ja die Aufarbeitung zum Teil entweder gar nicht stattfindet oder eben nur sehr, sehr schwierig ist für die Betroffenen.
Hallo, herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Alison, Jugendreporterin. Wir haben heute einen ziemlich coolen Gast, eine Polizeiwissenschaftlerin. Möchtest du dich gerne vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Laila Abdurrahman. Ich arbeite aktuell an der Uni Frankfurt in einem Forschungsprojekt zu übermäßigen Gewaltanwendungen durch Polizeibeamte in Deutschland. Das Projekt lief vorher an der Uni in Bochum. Jetzt sind wir nach Frankfurt gewechselt. Ja, und wir beschäftigen uns jetzt seit 2018 ungefähr mit dem Thema Polizeigewalt.
Und wie sieht dann da dein Arbeitsalltag aus in der Universität?
Ja, der ist, glaube ich, weniger aufregend, als man vielleicht denkt. Also wir haben unser Forschungsprojekt durchgeführt, das ist jetzt eben schon abgeschlossen. Wir sitzen dann natürlich viel am Computer, haben aber auch viele Team-Meetings, in denen wir ja unsere Forschung besprechen. Und in der Forschungsphase war es natürlich ein bisschen spannender. Da haben wir eine Befragung durchgeführt, einerseits von Betroffenen, die sagen, sie haben in Deutschland Polizeigewalt erlebt. Die lief online, das muss man dann eben vorbereiten und auswerten. Und andererseits haben wir auch Interviews geführt mit PolizeibeamtInnen, aber auch mit RichterInnen oder mit StaatsanwältInnen. Und da kommt man natürlich auch mit vielen in Kontakt, ist viel unterwegs. Das war Gott sei Dank vor Corona, sodass wir ja die Interviews auch persönlich führen konnten. Aber jetzt in der letzten Zeit sind wir eben hauptsächlich mit dem Schreiben des Abschlussberichts beschäftigt gewesen. Und da sitzt man dann eben viel im Büro.
Boah, das hört sich ja total interessant an. Also irgendwie habt ihr ja alles mit eingeschnitten, ihr habt Interviews gemacht. Klar, jetzt im Büro zu sitzen und viel Bürokratisches zu machen, vielleicht kann das ein bisschen schleppend sein, aber die Forschung an sich hört sich mega interessant an. Ja, dazu wollte ich auch direkt etwas fragen, nämlich hat das ja sehr, sehr viel mit Racial Profiling zu tun, was ihr macht. Mhm. Was kann man denn unter Racial Profiling verstehen?
Also grundsätzlich versteht man unter Racial Profiling, wenn die Polizei entweder jemanden für eine Kontrolle, für eine Personenkontrolle zum Beispiel, auswählt, aufgrund seiner oder ihrer Hautfarbe oder eben äußeren Erscheinung. Und das ist natürlich in Deutschland verboten, das ist eine Diskriminierung. Man muss aber tatsächlich auch sehen, dass Racial Profiling nicht nur bedeutet, dass jetzt jemand kontrolliert wird aufgrund eines rassistischen Motivs von einem einzelnen Polizisten zum Beispiel, sondern dass das auch strukturelle Gründe haben kann. Also es kann auch einfach bedeuten, dass die Polizei davon ausgeht, dass in einem bestimmten Gebiet vor allen Dingen Menschen, die sie eben einer anderen Herkunft zuordnen, Straftaten begehen. Und das ist aber auch natürlich total problematisch, weil dann Menschen, die eben nicht aussehen, als ob sie ja biologisch Deutsche sind, als ob sie weiß sind, die eben nicht weiß gelesen werden, dass die dann eben häufiger kontrolliert werden und häufiger unter Verdacht geraten, obwohl sie ja vielleicht auch gar nichts gemacht haben. Und das ist natürlich immer wieder die Problematik, weil sich Menschen diskriminiert fühlen. Und ja, das ist eben auch ein Teil unserer Forschung, auch wenn wir aber eigentlich keine Racial Profiling-Studie in dem Sinne gemacht haben. Aber es ist natürlich etwas, was auch zu dem Thema mit dazu gehört.
Wow, das ist alles sehr, sehr groß, sage ich mal, in dem Sinne einfach dieses Thema an sich, Racial Profiling, es interessiert mich auch und es kann auch mich betreffen, dementsprechend finde ich es auch total schön, mit dir jetzt darüber zu sprechen. Ja, also was du jetzt darüber schon erzählt hast, sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr großes Thema, gerade in den Medien auch. Dementsprechend habe ich auch eine Frage, die sich ein bisschen an Amerika richtet. Nämlich ist das Thema ja Racial Profiling sehr, sehr groß geworden wegen dem Fall von George Floyd. Das kennst du auf jeden Fall. Glaubst du, dass das Thema generell Polizeigewalt, das haben wir auch gerade ein bisschen angesprochen, Polizeigewalt, auch deswegen so groß geworden ist, weil dieser Vorfall halt leider passiert ist?
Ja, definitiv. Also der Fall George Floyd hat ja international Aufmerksamkeit erregt und das hat hier auch hier in Deutschland die Diskussion nochmal sehr stark angetrieben. Man muss natürlich dazu sagen, dass auch schon vorher in Deutschland, schon viele Jahre aktivistische Arbeit geleistet wurde, dass natürlich Fälle von Polizeigewalt oder auch rassistischer Polizeigewalt oder die Vorwürfe davon jetzt auch nichts noch komplett Neues waren für Deutschland, aber dass natürlich dieser Fall auch die öffentliche Debatte nochmal angeregt hat und dass man auch danach gesehen hat, dass abgesehen von der amerikanischen Debatte, die vielleicht nicht immer hundertprozentig übertragbar ist auf Deutschland, das aber trotzdem dazu angeregt hat, auch die Fragen zu stellen, wie sieht's hier eigentlich in Deutschland aus und auch gerade Betroffenen nochmal stärker die Möglichkeit zu geben, auch hier in Deutschland auf Probleme hinzuweisen. Und also man sieht es ja leider, muss man natürlich sagen, auch zum Beispiel aus dem Fall aus dem letzten Jahr aus Dortmund von dem Jugendlichen Mohamed Drameh, der leider erschossen wurde im letzten Jahr. Und die Fälle sind natürlich nicht eins zu eins vergleichbar. Das sind unterschiedliche Fälle, keine Frage. Aber wir sehen eben, dass auch hier in Deutschland Fälle einfach vorkommen können, wo Menschen erschossen werden durch die Polizei, wo Einsätze eben eskalieren und die man dann eben auch aufarbeiten muss.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, du hast auf jeden Fall recht, dass der Fall George Floyd hat sich natürlich auch international ein bisschen, nicht mal ein bisschen sogar, sehr, sehr groß beeinflussen lassen in anderen Ländern, hier in Deutschland genauso. Und auch der Fall in Deutschland, was letztes Jahr passiert ist, ist ja auch eine mega große Sache gewesen. Dementsprechend möchte ich dich auch direkt fragen. Viele, viele Leute sagen ja, wir sind ja nicht wie die Amerikaner, ja, die in Amerika haben total übertrieben, die töten ja jeden Tag irgendwelche Menschen, die Polizei, da ist mega korrupt. Aber wie ist es denn eigentlich in Deutschland? Ist denn Polizeigewalt generell in Deutschland ein großes Thema?
Also ich würde sagen, und das sehen wir eben auch an den Zahlen, dass wir natürlich über andere Größenordnungen sprechen. Also es ist durchaus richtig, dass in den USA die Zahlen ganz andere sind. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Waffengewalt zum Beispiel sowieso in den USA ein größeres Thema ist und Schusswaffen werden dort einfach auch häufiger durch die Polizei angewendet. Das ist hier in Deutschland einfach weniger. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sehen eben, es gibt auch immer wieder Fälle, in denen es zu tödlicher Gewalt kommt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Fälle, wir müssen ja nicht immer nur über Todesfälle reden, ne? Es gibt ganz viele Fälle, da kann es zu allen möglichen Formen von Gewalt kommen. Und wo ich schon sage, dass wir hier ein großes Thema haben, das ist eben die Frage, wie die Fälle aufgearbeitet werden und ob sie am Ende auch wirklich aufgeklärt werden und verfolgt werden. Also das ist auch was wir bei uns in der Forschung sehen konnten, dass Betroffene entweder gar nicht die Erfahrung, die sie gemacht haben, anzeigen. Also, dass sie schon von vornherein die Befürchtung haben, sie können das alles gar nicht beweisen, was ihnen passiert ist. Teilweise wird ihnen auch von Anwälten abgeraten, die Tat anzuzeigen, sodass es dann gar keine rechtsstaatliche Verfolgung von solchen Fällen gibt. Oder selbst wenn sie dann Anzeige erstatten, werden die allermeisten Fälle, also über 90%, werden eingestellt. Also die werden gar nicht vor Gericht angeklagt. Und da haben wir in Deutschland doch ein großes Problem, dass eben ja die Aufarbeitung zum Teil entweder gar nicht stattfindet oder eben nur sehr, sehr schwierig ist für die Betroffenen.
Ja, total. Also auch dort findet man einfach zu viele Beispiele. Ich weiß nicht genau, ob man das auch im Bereich Korruption einsortieren kann. Kannst du dazu was sagen? Also glaubst du, es hat etwas mit Korruption zu tun? Auch diese verbalen Sachen. Klar, es gibt die gewalttätigen Ausbrüche von Polizisten, das ist auf jeden Fall klar. Wir haben Beispiele, jedoch die verbalen Ausbrüche, die klar, die sind sehr, sehr oft auch von der Polizei, und auch dort kann man halt sehen, dass die Anzeigen, wie du ja schon gerade gesagt hast, nicht verfolgt werden. Aber nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe. Ist das alles Korruption, glaubst du, oder ist das einfach ein zu großes Wort, was ich hier gerade benutze?
Ja, also kommt natürlich darauf an, was man unter Korruption versteht. Also wenn man unter Korruption, wenn du damit meinst, dass das quasi so eine bewusste Vertuschung ist, dann glaube ich, dass das jetzt nicht das größte Problem ist, sondern dass wir eher strukturelle Probleme haben. Also es gibt natürlich sicherlich Fälle, wo Leute versuchen werden, bestimmte Probleme zu vertuschen. Aber es ist meistens, glaube ich, eher der Fall einerseits, wie ich schon gesagt habe, die Beweislage, also dass Betroffene häufig einfach nicht nachweisen können, was ihnen passiert ist. Und es ist eben auch meistens so, dass viele alleine in der Situation sind, also dass es dann vielleicht keine anderen Zeugen oder Zeuginnen gibt. Deswegen ist es zum Beispiel auch ein Thema, ob es ein Video dann von so einem Vorfall gibt. Das ist ja auch sehr stark immer wieder in der Debatte, ob Menschen eben die Polizei filmen dürfen, was sie grundsätzlich dürfen, was aber sehr häufig auch von Polizeibeamten und Beamtinnen versucht wird zu verhindern. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als Korruption fassen, aber das sind natürlich Versuche, sich auch davor zu schützen, dass man vielleicht verfolgt wird. Und nächstes Problem ist auch, dass es für viele Polizeibeamte und Beamtinnen auch schwierig ist, gegen ihre Kollegen oder Kolleginnen auszusagen. Also das ist zum Beispiel auch was immer wieder bei uns in den Interviews angesprochen wurde, dass da doch eine sehr große Hemmschwelle besteht, was man sicherlich auch verstehen kann, dann tatsächlich Kollegen oder Kolleginnen zu belasten und zu sagen, ja, die haben wirklich hier über die Stränge geschlagen zum Beispiel. Und gerade wenn du jetzt verbale Äußerungen ansprichst, dann glaube ich sogar noch erst recht, weil es doch schon so ist, würde ich sagen, und so sagen das auch die meisten, dass sie gegen ihre Kollegen und Kolleginnen aussagen würden, wenn es jetzt ein extremer Fall wäre, also wenn es jetzt eine extreme physische Gewaltanwendung ist, dann sagen schon die meisten, dann würde ich schon was sagen. Aber wenn das jetzt mal, sage ich mal, was Verbales ist, wo dann vielleicht gesagt wird, oh, da ist derjenige besonders wütend gewesen und dann hat er sich eben falsch ausgedrückt, dann ist da, glaube ich, das Verständnis im Kollegen- und Kolleginnenkreis einfach zu groß und die Hemmschwelle, das dann vielleicht wirklich zu thematisieren auch. Ne? Und da muss man natürlich auch innerhalb der Polizei gucken, gibt es da eigentlich genügend Möglichkeiten? Es wird jetzt immer wieder auch darüber gesprochen, dass es Mechanismen geben muss, dass das sogenannte Whistleblower auch anonym zum Beispiel einen Hinweis abgeben können. Ne, also wenn jetzt zum Beispiel jemand da auf der Wache ist, der regelmäßig diskriminierende Sprache verwendet oder rassistisch sich ausdrückt oder sowas, dass man den dann möglicherweise auch anonym melden kann, damit man selbst vielleicht ja da keine Probleme bekommt mit dem Kollegen oder der Kollegin. Und das sind eben alles so Sachen, da muss die Polizei auch selber Möglichkeiten schaffen. Aber ja, wie gesagt, um zu der Frage zurückzukommen, ich glaube, Korruption ist vielleicht dann ein Teilbereich, aber das ist eben nicht alles.
Okay, alles klar. Ja, ich fand es sehr, sehr interessant, was du als letztes gesagt hast, dieses klar, natürlich ist es eine Sache, dieses Racial Profiling an den Bürgern einzusetzen, als auf der Arbeit generell. Ja, es ist bestimmt so, und das ist nur eine reine Spekulation aus meiner Seite, dass es einige Leute in der Polizei gibt, die vielleicht diese sehr, sehr diskriminierende Sprache benutzen oder generell einfach diskriminierende Züge haben, und da finde ich es auch total wichtig, so etwas zu melden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach die Angst hat, vor allem wenn man vielleicht unter einem steht, in dem Sinne, dass man vielleicht nicht so ein erfahrener Polizist ist oder man muss ja auch kein Polizist sein generell, wenn man bei der Polizei arbeitet, dass da als Rezeptionistin oder ähnliches, dass man einfach wirklich diese Hierarchien hat. Ja. Und diese Hierarchien halt einfach die Angst auslöst, die Sachen nicht zu berichten, die Sachen nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Gehen wir zur nächsten Frage, nämlich ist Racial Profiling in uns verankert? Nämlich habe ich das Gefühl, viele, viele Leute haben sich darüber Gedanken gemacht, viele Leute haben auch dazu Debatten gemacht. Ist das etwas, was wir schon generell haben, dieses Racial Profiling, oder lernen wir das zum Beispiel bei Freunden oder bei der Familie, oder ist es eine Mischung aus beidem, dass wir generell einfach angeboren sind, Racial Profiling zu führen. Was denkst du dazu?
Genau, also zwei Punkte vielleicht. Der erste ist, es wird häufig so ein Eindruck vermittelt, als ob Rassismus generell, oder dann wird häufig das Wort Fremdenfeindlichkeit benutzt, dass das was ist, was man schon als Mensch irgendwie biologisch schon mit in den Genen hat, dass das irgendwie ganz normal wäre, dass wir alle Angst vor dem Fremden haben. Das finde ich durchaus gefährlich, weil das so den Eindruck vermittelt, als ob das völlig normal wäre, dass es Rassismus gibt. Und der erste Punkt ist ja erstens, dass ich habe auch ein Problem zum Beispiel mit dem Wort Fremdenfeindlichkeit, weil wir reden nicht über fremde Menschen, sondern wir reden über Menschen, die schon lange in Deutschland leben, über Generationen, und so zu tun, dass jemand, der nicht weiß ist, oder dass jemand, der keinen typischen deutschen Namen hat, irgendwie fremd ist, und dass man deswegen irgendwie angeborenerweise jetzt skeptisch dem gegenübertritt. Also ich glaube, das müssen wir wirklich überwinden, und das halte ich auch für wirklich gefährlich. Was aber natürlich stimmt, ist, dass wir Rassismus lernen. Also, dass wir von Kindheit auf durch ja einfach die Gesellschaft, in der wir leben, bestimmte Bilder im Kopf haben. Und das meinte ich auch am Anfang mit, es muss nicht immer eine rassistische Motivation dahinter sein, sondern ich glaube, wir alle sind leider damit konfrontiert, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, die durch verschiedene Klischees und Vorurteile uns quasi beigebracht hat, dass wir bei Menschen, die nicht weiße Hautfarbe haben, die irgendwie anders aussehen, die vielleicht auch aussehen wie muslimische Terroristen, sage ich mal, ne? Also dass es so bestimmte Triggerpoints gibt, wo man irgendwie unterbewusst denkt, das könnte jemand sein, der gefährlich ist, ne? Und das ist aber auch was, was man wieder, ich sag mal so, verlernen kann, wenn man nämlich versucht, sich das bewusst zu machen und gerade diese Verbindung von Herkunft und Kriminalität ist natürlich was ganz wichtig ist, ne? Weil wenn wir an Menschen denken, die irgendwie kriminell sind, dann ist das in der öffentlichen Debatte immer mit Migrations verbunden, es ist immer mit Ausländern verbunden, ja, oder mit, ja, Menschen, die Asyl beantragen. Und diese Verbindung im Kopf aufzubrechen, das ist natürlich auch nicht einfach, aber das ist eben sehr wichtig. Und deswegen würde ich eben beides sagen, ne? Also es ist, man muss jetzt nicht so tun, als ob das was Feststehendes ist, sondern ich glaube, wir können das auch wieder ändern und beenden. Aber natürlich ist es erstmal was, glaube ich, viele oder eigentlich alle in der Gesellschaft haben. Und deswegen muss es eben darum gehen, dass wir alle versuchen, da einfach sensibler zu werden und auch zu gucken, okay, wo bin ich vielleicht manchmal so, dass ich doch auch merke, oh, jetzt habe ich irgendwie ein Vorurteil oder ein Stereotyp, was aber vielleicht gar nicht stimmt, ne? Und da geht es dann auch nicht darum, Leuten erstmal einen Vorwurf zu machen, sondern sie erstmal darauf aufmerksam zu machen. Und wenn sie dann aber natürlich danach handeln oder ihnen das egal ist, dann muss man natürlich auch sagen, okay, das geht eben nicht. Und gerade wenn es um die Polizei geht, dann ist es ja besonders wichtig, ne? Weil die Polizei, ja, hat eben Mittel, also kann eine Festnahme durchführen, kann eine Kontrolle durchführen, kann auch Gewalt anwenden in bestimmten Fällen und dementsprechend muss man da natürlich nochmal mit einem höheren Maßstab dran gehen. Ja.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also erstmal generell einfach dieses, wie soll ich das erklären, dass Rassismus gelernt werden kann, in dem Sinne, nicht nur von der Familie und nicht nur von den Freunden, sondern auch Medien. Du hast es gerade angesprochen, dieses typische Bild, wenn man einen Kriminellen sieht, vielleicht ein Mensch mit Migrationshintergrund, ein Mann, vielleicht mit Bart und groß, und wir haben alle irgendwie leider schon direkt ein Bild. Und das hat alles damit zu tun, in dieser Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, diese Medien, diese Bilder, die uns eingefügt werden, Tag für Tag, dass wir selber irgendwie generell erstmal nichts dazu machen können. Klar, wir können uns sensibilisieren, mhm, genau. Dennoch, aber in dem ersten Schritt machen wir ja schon direkt sehr, sehr vieles falsch. Also die Medien machen sehr, sehr viel falsch, uns diese Bilder zu geben, obwohl sie natürlich die Leute sein müssen, und die sollen die Leute sein, die uns gut beeinflussen, mhm, wie unsere Familie, wie unsere Freunde. Klar, vielleicht haben sie nicht diese große Verantwortung, sage ich mal, aber natürlich wissen sie, was sie mit einigen Sachen anstellen können, wenn sie es so sagen, wie sie es sagen, weil viele, viele Leute werden es glauben, viele, viele Leute werden sich ein Bild machen, und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Und auch in der Polizei wird es so sein, dass sie natürlich auch das irgendwo herhaben. Das kommt nicht von so, und das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass es irgendwie verankert ist, dass wir irgendwie, wenn wir geboren sind, richtig rassistisch sind oder Racial Profiling begehen. Es ist halt alles irgendwie gelernt, und das hat nicht nur was mit Familie und Freunde zu tun, sondern auch mit der Umwelt an sich, und da zählen natürlich auch die Polizisten hinzu, und weil die Polizisten das natürlich auch haben, sage ich mal, natürlich auch dieses Exposure haben, können sie ja auch viel damit anstellen, weil sie eine Autoritätsperson sein können. Genau. Meine letzte Frage an dich, nämlich, ist Racial Profiling und Polizeigewalt ein Trendthema gewesen?
Wie meinst du das genau? Also, dass das jetzt nur so kurz...
Genau, also wir haben ja...
vorbei ist, oder?
Genau, also ich rede tendenziell auf Social Media tatsächlich. Das habe ich nicht erwähnt, das tut mir leid. Nämlich ist dieses Thema, vor allem wenn wir wieder ganz kurz zurück zu George Floyd gehen, viele sagen, das war ein Thema, das war 6 Monate in den Medien und weg ist es wieder. Generell, das kann man natürlich auch zu Racial Profiling, Rassismus etc. sagen. Glaubst du, dass dieses Thema für viele einfach ein Trendthema war und viele Leute dieses Thema schon vergessen haben?
Also ich habe tatsächlich das Gefühl, natürlich diese erste große Empörungswelle, die ebbt dann wieder schnell ab. Das ist wahrscheinlich normal. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass das Thema dauerhaft auch aktuell geblieben ist. Also ich meine, George Floyd ist jetzt schon 3 Jahre her. Wir sprechen da eigentlich immer noch drüber, und das liegt natürlich auch an der großartigen aktivistischen Arbeit, die gemacht wurde. Aber gleichzeitig, also das kann ich ja jetzt nur auch ja, aus meiner Sicht sagen, aus der Wissenschaft, gibt es auch mehr wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema. Die gab es natürlich vorher auch schon, aber jetzt ist es dann doch auch einfacher geworden, solche Forschungsprojekte zu initiieren, ja, sowas voranzutreiben. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da auch was dauerhaft geblieben ist. Aber nichtsdestotrotz bedeutet es natürlich nicht, dass man nicht immer wieder darauf hinweisen muss, ne? Und natürlich gibt es auch diese Abwehrreflexe, und ich glaube, das gilt für das Thema Rassismus generell, nicht nur für die Polizei, dass dann viele irgendwann sagen, ach, reicht's nicht langsam mit der Rassismusdebatte? Jetzt haben wir doch wirklich schon viel gemacht, ne? Und ich glaube, das ist aber natürlich ein fortlaufender Prozess, und die Debatte wird eben nie zu Ende sein, und es wird immer wieder Leute geben, die dann vielleicht denken, jetzt reicht's aber mal und jetzt haben wir keine Lust mehr. Aber ich glaube, jetzt gerade auch in Bezug auf die Polizei ist da doch auch was angestoßen worden, auch in der Öffentlichkeit, was man jetzt nicht wieder zurückdrehen kann. Aber was natürlich nicht heißt, dass die Probleme schon gelöst sind, ne?
Ja, auf jeden Fall. Leider, das Problem ist immer noch da und es wird noch einiges dauern, dass wir dieses Problem komplett weg haben. Oder glaubst du, dass es je komplett weggehen wird, dieses Racial Profiling? Oder eher gesagt, jetzt Polizeigewalt an sich. Glaubst du?
Also ich glaube, dass wir keinen Zustand erreichen können in einer Gesellschaft, wo es sowas gar nicht gibt. Also zumindest solange halt Polizei noch in der Form existiert, wie sie existiert. Aber das ist dann vielleicht auch irgendwo logisch, weil sobald man eine Institution hat, die auch, sag ich mal, ja, gewaltvolle Maßnahmen und Gewalt anwenden darf in einigen Bereichen, sobald man das hat, ist es auch klar, dass es zu Fehlern kommen wird und zu Problemen kommen wird, ne? Also ich glaube, es ist Quatsch zu denken, wir können irgendwann eine Polizei haben, wo es gar keine Menschen gibt, die Fehler begehen oder die auch sich rassistisch verhalten oder ähnliches. Aber ich glaube, das Ziel muss eben sein, dass Betroffene das Gefühl haben, wenn ihnen was passiert, dann haben sie auch die Möglichkeit, sich an öffentliche Stellen zu wenden, und dass das dann auch aufgeklärt wird und bearbeitet wird, und dass natürlich so Situationen seltener werden, ne? Also ich denke, darauf müssen wir eben hinarbeiten, und in vielen Bereichen können wir sicherlich auch darüber nachdenken, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt als die Polizei, ne? Also viele Probleme sind sicherlich auch soziale Probleme, wo man vielleicht überlegen sollte, dass nicht alles immer mit der Polizei geregelt werden muss und dass vielleicht die Polizei auch nicht in allen Bereichen die richtige Lösung ist, sondern dass man vielleicht andere Möglichkeiten finden kann. Also beispielsweise gibt es in den USA auch schon Projekte, wo man, wenn man den Notruf wählt, wo nicht unbedingt nur die Polizei kommt, sondern wo auch andere soziale Teams kommen, die dann erstmal versuchen, Konflikte auf andere Art und Weise zu lösen. Und ich glaube, das sind alles so Visionen, die man vielleicht haben kann, Und gleichzeitig wird's aber, ist es auch klar, dass es in Gesellschaften immer Probleme geben wird und Konflikte geben wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir irgendwann so diesen Idealzustand erreichen. Aber ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber der Weg ist da, glaube ich, tatsächlich das Ziel. Also, dass man einfach versucht, es so gut wie möglich zu machen. Und ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns.
Ja, also ich glaube auch, dass das leider nie der Fall sein wird. Es ist auch okay, solange sich natürlich da vieles ins Gute gesinnt. Und auch dazu das letzte Wort. Ich habe keine Fragen mehr an dich. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ja, danke dir.
Ich freue mich sehr, mit dir gesprochen zu haben. Es war sehr, sehr informativ und interessant. Ein großer Fan. Möchtest du noch etwas sagen, etwas loswerden? Vielleicht Social-Media-Kanäle oder irgendwelche Publikationen, die du
hast? Ja. Also erstmal auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Wir sind auch auf Twitter zu finden. Queerpol ist das Projekt, also KVIAPOL. Und im Mai erscheint tatsächlich auch unser Abschlussbericht zu dem Projekt. Der Titel lautet Gewalt im Amt, erscheint im Campus Verlag und wird auch Open Source verfügbar sein. Das heißt, als E-Book auch frei zugänglich, kann man sich also angucken, wenn man das möchte.
Okay, das werde ich auf jeden Fall machen. Eine Leserin habt ihr auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Folgt Salon 5 auf Instagram, auf TikTok und tschüss, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ciao.
Tschüss.